So, guten Morgen. Es ist Zeit anzufangen. Herzlich willkommen zum nächsten Teil der Biochemie-Vorlesung. Zunächst gibt es Fragen zur letzten Stunde. Irgendetwas Dringendes? Okay. Wir hatten beim letzten Mal angefangen, uns mit einer zweiten Form der Energiegewinnung zu befassen. Das ist eine ganz wichtigen Klasse von Energieträgermolekülen, und zwar den Fettsäuren. Und diese Fettsäuren werden verbrannt in einem Prozess, der heißt Beta-Oxidation und ebenfalls zur Energieerzeugung benutzt. Und das Ganze findet wiederum in den Mitochondrien statt und dort in der Matrix. Wir hatten gesehen, dass es eine ganze Reihe verschiedener Fettsäuren gibt, die im Wesentlichen lineare Ketten sind von Kohlenwasserstoffen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Kohlenstoffatomen und einer Carboxylatgruppe am Ende, und dass deswegen diese Moleküle sehr hydrophob sind oder sehr lipophil, je nachdem, worum Sie das möchten. Wir hatten gesehen, dass einmal komplett gesättigte Fettsäuren vorkommen, in denen es nur CH3 und CH2-Gruppen gibt, außer der endständigen Carboxylatgruppe. Und wir hatten gesehen, dass es eine ganze Reihe verschiedener ungesättigter Fettsäuren gibt, wie hier gezeigt, die in der Kohlenwasserstoffkette Doppelbindungen haben. Diese Doppelbindung kann an verschiedener Position sein entlang dieser Kette. Es können mehrere Doppelbindungen auftreten, was aber ganz typisch ist. Normalerweise sind alle diese Doppelbindungen in der Cis-Konformation, das heißt, die beiden Protonen zeigen in die gleiche Richtung und die beiden Kohlenwasserstoffketten links und rechts von der Doppelbindung zeigen ebenfalls in die gleiche Richtung. Ein Grund, warum diese Fette so energiereich sind, ist der Oxidationszustand der Kohlenstoffatome. Entlang dieser Kohlenwasserstoffkette sind quasi alle Kohlenstoffatome bis auf das letzte im niedrigsten Oxidationszustand. Das heißt, sie sind komplett reduziert und können bis zum CO2 umgesetzt werden. Und diese Verbrennung von Kohlenwasserstoffen liefert eine Menge Energie. Das ist auch ein Unterschied zu den Zuckern. Dort haben sie CH-OH-Gruppen. Das heißt, dort ist der Kohlenstoff nicht in der niedrigsten möglichsten, im niedrigsten möglichen Oxidationszustand. Das ist ein Grund, warum Fette sogar noch energiereicher sind als zum Beispiel die verschiedenen Zuckermoleküle. Wir hatten gesehen, dass diese Kohlenwasserstoffketten für die gesättigten Fettsäuren im Wesentlichen linear sind, während sie für die ungesättigten Fettsäuren dazu führen, dass so ein Knick in das Molekül eingefügt wird. Und das können ein oder mehrere sein, je nach Anzahl der Doppelbindungen. Hier nochmal hervorgehoben die Cis-Konformation der Doppelbindungen. Das heißt, entlang dieser Doppelbindung die nächste CH2-Gruppe an dieser Seite und dieser Seite zeigen die gleiche Richtung. Die beiden Protonen an dieser Doppelbindung zeigen ebenfalls in die gleiche Richtung. Das Vorliegen von ungesättigten oder gesättigten Fettsäuren hat wichtige Konsequenzen für die physikalischen Eigenschaften, insbesondere auf die Schmelztemperatur. Von solchen Fettsäuren haben wir viele gesättigte Fettsäuren, können sich die Moleküle sehr schön nebeneinander anordnen. Durch hydrophobe Wechselwirkungen kann Wasser komplett ausgeschlossen werden und wir erhalten Fette mit sehr hoher Schmelztemperatur. Beim Vorliegen von ungesättigten Fettsäuren ist diese hydrophobe Packung der Moleküle zueinander gestört durch diese geknickten Formen im Molekül. Und das führt dazu, dass diese Fettsäuren und Fette, die solche ungesättigten Fettsäuren enthalten, niedrigere Schmelztemperaturen haben, wie zum Beispiel im Olivenöl. Es gibt eine zweite wichtige Konsequenz dieser Hydrophobizität dieser Kohlenwasserstoffketten. Und das ist der Fakt, dass durch diese hydrophoben, durch die Optimierung dieser hydrophoben Interaktionen Wasser komplett ausgeschlossen werden kann aus den Bereichen, in denen sich solche Fettsäuren zusammenlagern. Das hat ebenfalls zur Folge, dass diese Fettsäuren sehr dicht gegeneinander gepackt werden können und dass quasi 1 Gramm Fettsäuren extrem energiereich ist, weil eben kein Wasser mehr da ist. Wenn Sie 1 Gramm Glykogen haben, also die Speicherform von Glucose, bindet dieses 1 Gramm Glykogen gleichzeitig noch 2 Gramm Wasser. Das heißt, in der gleichen Masse an Molekülen können Sie in Fettsäuren viel mehr Energie speichern als in zum Beispiel in Glykogen oder anderen Zuckern. Ne? Die Konsequenz davon ist, ein normal großer 75 Kilogramm schwerer Mann hat ungefähr zwischen 8 und 10 Kilogramm seines Körpergewichts angelegt in Speicherfetten. Um einen gewissen Energievorrat zu haben, müsste er denselben Energievorrat in Form von Glykogen anlegen. Aufgrund dieser geringeren Energiedichte wäre er ungefähr 40 bis 50 Kilogramm schwerer. Und das ist natürlich in den meisten Fällen extrem ungünstig. Deswegen Fette eine extrem gute Form des Energiespeichers. Punkt 1, der niedrige Oxidationszustand entlang dieser Kohlenwasserstoffketten. Das sind alles CH2 und CH3 Gruppen. Das kann komplett verbrannt werden zu Kohlendioxid und Wasser. Der zweite Punkt, man kann diese Moleküle extrem dicht zusammenpacken, ohne dass man dafür viel Wasser braucht. Das Wasser wird ausgeschlossen, weil diese Seitenketten so hydrophob sind und darum eine sehr hohe Energiedichte in 1 Gramm Fett verglichen zu allen anderen energiespeichernden Molekülen. Ne? Die Fettsäuren selber werden in der Form von neutralen Speicherfetten oder Triacylglycerinen gespeichert. Das heißt, wir haben eine Glycerin-Kopfgruppe. Glycerin hier ist gezeigt, ist ein Polyol, ein Alkohol mit 3 OH-Gruppen. Jede dieser einzelnen OH-Gruppen kann jetzt mit einem Fettsäurerest verestert werden. Also hier die Esterbindung zwischen der OH-Gruppe des Glycerols und der Carboxylatgruppe der Fettsäure unter Wasserabspaltung. Und man braucht natürlich nicht an jeder OH-Gruppe den gleichen Fettsäurerest, sondern man hat normalerweise gemischte Triacylglyceride, an der jeder dieser OH-Gruppen mit einer anderen Art von Fettsäure verestert ist, die sich sowohl in der Kettenlänge als auch in ihrem Sättigungsgrad unterscheiden können. Und diese neutralen Speicherfette werden in bestimmten Fettgeweben gespeichert und werden in den sogenannten Adipozyten und werden dort hormonell gesteuert eingelagert oder freigesetzt. Und die Aktivierung erfolgt dadurch, dass diese neutralen Speicherfette im ersten Schritt durch hormonaktivierte Lipasen in Glycerin und in 3 Fettsäurereste zerlegt werden. Die Fettsäurereste werden an Proteine gebunden, die Serumalbumine in der Blutbahn, und werden in der Form von Fettsäure-Proteinkomplexen durch das Blut transportiert bis hin zu den aufnehmenden Geweben. Dort gibt es spezielle Rezeptoren für diese Protein-Fettsäure-Aggregate, die die Fettsäuren aufnehmen. Und von dort werden sie dann in den Zielgeweben, zum Beispiel im Muskel, im Gehirn und so weiter, in die Mitochondrien transportiert und dort dem Prozess der Beta-Oxidation unterworfen. Das Ganze, wie gesagt, ist hormongesteuert, zum Beispiel Glucagon, Adrenalin, Noradrenalin, Stressbedingungen, wenn sie viel Energie verbrauchen, werden auch die Fettspeicher angegriffen. Das Ganze geht über eine Kaskade, über einen 7-Transmembran-Helix-Rezeptor. Dann entsteht CAMP als Second Messenger, der aktiviert eine Proteinkinase. Die Proteinkinase phosphoryliert die Lipase, die Triacylglycerin-Lipase, das Enzym, das letztendlich diese neutralen Speicherfette zerlegt in die Bausteine. Und die Lipase fängt an zu arbeiten. Es entsteht, wie gesagt, Glycerin und 3 Fettsäurereste. Okay, das zur Wiederholung. Glycerin selber wird natürlich auch verwendet. Das ist der einfachere Teil der Fettverwertung. Glycerin wird zunächst phosphoryliert durch ein Enzym namens Glycerinkinase. Kinase natürlich das Enzym, das einen Phosphatrest überträgt. Dabei wird ATP verbraucht und es entsteht das Glycerin-3-Phosphat. Glycerin-3-Phosphat kann oxidiert werden durch die Glycerin-3-Phosphat-Dehydrogenase unter Entstehung von NADH plus H+. Es wird NAD verbraucht. Da gibt es einmal ein zytosolisches Enzym. Es gibt ein weiteres Enzym, das membranständig ist und sich auf der Außenseite der inneren Mitochondrienmembran befindet. Das hatten wir schon gesehen. Das heißt, hier können energiereiche Elektronen in die Atmungskette eingeschleust werden. Der andere Weg ist, dass dieses Glycerin-3-Phosphat in die Glykolyse geht durch Umwandlung in Dihydroxyacetonphosphat, das Sie auch schon kennen natürlich, und dort weiter umgesetzt wird durch die Triose-Phosphat-Isomerase in Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat. Und die beiden Produkte, wie gesagt, kennen Sie schon aus der Glykolyse. Das heißt, das Glycerin als Kopfgruppe wird direkt verwertet und die Energie dieser Kopfgruppe geht nicht verloren. Ne? Okay. Was passiert mit den Fettsäureresten, die auch anfallen? Also ein Molekül Triacylglycerin liefert 3 Fettsäureketten, wie gesagt unterschiedliche Länge. Die häufigste Länge ist übrigens 16 bis 18 Kohlenstoffatome. Was ich auch noch sagen sollte, ist, dass in normalen Eukaryoten die meisten dieser Fettsäuren unverzweigt sind, das heißt, es sind wirklich lineare Ketten und wir werden uns jetzt in dem Abbauweg der Beta-Oxidation auch vor allen Dingen mit diesen linearen Ketten befassen. Wenn man da Verzweigungen drin hat, wäre der Weg deutlich komplizierter. Okay, diese Fettsäuren werden jetzt nicht direkt umgesetzt, sondern es passiert was ganz häufig passiert in biochemischen Reaktionswegen. Diese Fettsäure muss als erstes aktiviert werden und mit einem Coenzym umgesetzt werden. Und das Coenzym, das hier eine Rolle spielt, ist das Coenzym A. Wie das aussieht, sehen wir gleich noch. Die Fettsäure hat am Ende, wie gesagt, eine Carboxylatgruppe. Und die ist natürlich erstmal relativ reaktionsträge. Das heißt, sie kann nicht direkt mit dem Coenzym A reagieren, sondern es muss ATP aufgewandt werden, um diese Reaktion zu starten. Und die Fettsäure muss quasi über diese Umsetzung mit ATP aktiviert werden. Es entsteht in der Summenformel dieser ganzen Reaktion ein Fettsäure-Acyl-Coenzym A. Das heißt, ein Coenzym A, das einen Acylrest, also eine lange Fettsäure, gebunden hat. Es entsteht AMP, das heißt, das ATP wird nicht gespalten in ADP plus Phosphat, sondern in diesem Fall in AMP und Pyrophosphat. Und dann wird dieses Pyrophosphat in 2 Phosphationen zerlegt. Und dieser Schritt ist in der Energiebilanz dieses Prozesses extrem wichtig. Aber insgesamt ist das eine exotherme oder exagone Reaktion mit einer sehr günstigen freien Energie. Wie das zustande kommt, sehen wir gleich. Aber am Ende dieser Reaktion liegt die Fettsäure als Fettsäure-Acyl-Coenzym A vor, in der Form, in der sie dann in die Reaktion der Beta-Oxidation eintreten kann. Okay, im Detail sieht das so aus. Wir haben im ersten Schritt diese Aktivierungsreaktion ATP und wir haben unsere Fettsäure. Das hier ist ein Anhydrid, also 2 Säuregruppen verbunden über ein Sauerstoffatom, zusammengelagert unter Wasser Unterwasserabspaltung. So ein Säureanhydrid kann mit einer anderen Säure reagieren. Das wäre in dem Fall unsere Fettsäure, unser Fettsäurerest, die Carboxylatgruppe. Und statt dieses Anhydrids aus quasi zwei gleichen Säurebausteinen, nämlich den Säurebaustein der Phosphorsäure, entsteht ein sogenanntes gemischtes Anhydrid, in dem dieses Sauerstoff hier angreift und diese Bindung stattdessen gespalten wird. Und hier haben wir dieses gemischte Anhydrid aus unserer Fettsäure und dem Adenosinmonophosphat, das heißt die eine Säuregruppe, die andere Säuregruppe. Und das ist das Ergebnis dieses ersten Reaktionsschrittes. Das zweite Produkt, da der Angriff hier nach dem ersten Phosphat erfolgt, ist das sogenannte Pyrophosphat, also zwei Phosphationen zusammengelagert über eine Sauerstoffbrücke hier. Aber das haben Sie vorher auch schon gesehen. Und dieses Fettsäureacyladenylat, also diese adenosingebundene Fettsäure, kann jetzt relativ einfach reagieren mit dem Coenzym A. Die reaktive Gruppe in diesem Coenzym A ist eine SH-Gruppe. Die greift mit ihrem freien Elektronenpaar jetzt an diesem Kohlenstoffatom an, das wieder eine positive Partialladung hat. Das heißt, hier fehlen Elektronen, deswegen hier die Elektronen, die angreifen. Diese Bindung hier wird gebrochen. Es entsteht AMP als stabiles Molekül und es entsteht hier ein sogenannter Thioester der Fettsäure. Das heißt, in einer normalen Estergruppe hätten Sie hier dieses O und hier ein OC und so weiter. Und jetzt haben Sie hier ein Schwefelatom, das heißt deswegen ein Thioester. Und der zweite Schritt, der passiert hier, ist die Spaltung des Pyrophosphats durch ein zweites Enzym, anorganische Pyrophosphatase, in zwei Phosphatreste. Dieser Reaktionsschritt ist energetisch extrem günstig, während diese beiden Reaktionsschritte im Wesentlichen reversibel sind. Also hier ändert sich der Energiegehalt der Reaktion nicht wirklich. Die können auch im Prinzip in beide Richtungen verlaufen. Aber hier die Spaltung des Pyrophosphates ist extrem begünstigt energetisch und im Wesentlichen eine irreversible Reaktion. Und das treibt das Gleichgewicht der Gesamtreaktion in Richtung der Produkte, anorganisches Phosphat, Acetyl oder Acyl-Coenzym A in diesem Fall. Und deswegen wird die ganze Reaktion in diese Richtung getrieben. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das in vielen anderen Reaktionen auch vorkommt. Man hat im Wesentlichen zwei Reaktionen, die mehr oder weniger reversibel sind, in der sich die freie Energie nicht ändert. Aber man hat eine weitere Teilreaktion, die energetisch stark begünstigt ist und im Wesentlichen irreversibel. Und wenn man diese drei Reaktionen miteinander koppelt, in einem quasi in einem System von Reaktionen, kann man das Gleichgewicht der Gesamtreaktion auf diese Seite der Produkte treiben, zum Fettsäureacylcoenzym A und zum anorganischen Phosphat, weil diese eine Reaktion eben irreversibel ist. Das heißt, der freie Energiebetrag dieser einen Teilreaktion treibt die Gesamtreaktion in diese Richtung. Und dieses Prinzip wird Ihnen noch häufiger begegnen. Okay, da steht es auch nochmal alles ganz genau. Diese erste Aktivierungsreaktion erfolgt im Zytosol, beziehungsweise da das Zytosol mit dem Intermembranraum der Mitochondrien gekoppelt ist, da Sie ja alle wissen, dass die äußere Mitochondrienmembran relativ durchlässig ist für ziemlich große Moleküle. Aber die eigentliche Reaktion, die Fettsäure-Beta-Oxidation, findet im Inneren der Mitochondrien statt. Das heißt, unsere aktivierte Fettsäure, das Acyl-Coenzym A oder Fettsäureacyl-Coenzym A muss zunächst in die mitochondriale Matrix transportiert werden. Und das erfolgt nicht in der Form von Acyl-Coenzym A, also in dieser Form, die eben in der Aktivierungsreaktion entstanden ist, sondern dieser Transport erfolgt wieder indirekt über einen Carrier. Und dieser Carrier, der hier eine Rolle spielt, den sehen Sie hier, ist ein Molekül namens Carnitin. Carnitin ist ein Derivat des Lysins. Sie sehen hier im Wesentlichen die Aminosäure-Seitenkette des Lysins. Hier hätte das Lysin die NH3-Gruppe. In unserem Fall ist dieses Lysin-Derivat methyliert. Statt der drei Protonen haben wir drei Methylgruppen. Das Stickstoff ist positiv geladen. Und wir haben eine OH-Gruppe, die reaktiv ist. Und wir haben hier einen Thioester mit dem Acetyl-Coenzym A. Und dieser Thioester kann relativ einfach umgesetzt werden mit der reaktiven Gruppe des Carnitins, mit dieser OH-Gruppe zu einem normalen Ester. Und es entsteht ein Fettsäure-Carnitin-Konjugat, in der jetzt die Fettsäure über eine normale Esterbindung an das Carnitin an dieser Position gebunden ist. Und es wird Coenzym A recycelt, das dann für weitere Aktivierungsschritte verwendet werden kann. Das Acyl-Carnitin oder Fettsäure-Acyl-Carnitin, das in dieser Reaktion entsteht, ist jetzt das Substrat für einen Transporter, der transportiert dieses Acyl-Carnitin in die mitochondriale Matrix. Der ist spezifisch für dieses Molekül und akzeptiert Fettsäurereste unterschiedlicher Länge. Das heißt, die werden in die mitochondriale Matrix transportiert. Die mitochondriale Matrix hat einen eigenen Coenzym A-Pool und der wird jetzt verwendet, um diesen Ester, dieses Acyl-Carnitin, wieder zurückzuverwandeln in den Thioester des Coenzym As. Also hier entsteht mit dem mitochondrialen Coenzym A wiederum das Fettsäure-Acyl-Coenzym A mit der Thioester-Bindung zwischen der Fettsäure und dem Coenzym. Gleichzeitig wird Carnitin recycelt und der Transporter, den wir haben, ist ein Antiporter, der Acyl-Carnitin in die eine Richtung und Carnitin in die andere Richtung transportiert. Und dieses Carnitin steht dann wieder in Zytosol bzw. im Intermembranraum zur Verfügung, um weitere Fettsäuremoleküle in die mitochondriale Matrix zu transportieren. Die Enzyme, die das machen, heißen Acyltransferase 1 und 2, einmal 1 für hier außen und 2 für das Enzym in der mitochondrialen Matrix. Acyltransferase einfach, weil sie einen Acylrest von Coenzym A auf Carnitin oder andersrum übertragen. Okay, jetzt haben wir unser Fettsäure-Acyl-Coenzym A in der mitochondrialen Matrix und jetzt beginnt die eigentliche Abbauphase dieser Reaktion. Das Produkt dieser Reaktion soll im Prinzip Acetyl-Coenzym A sein. Also Acyl-Coenzym A, eine lange Kohlenwasserstoffkette, Acetyl-Coenzym A, ein Coenzym A, das an zwei Kohlenstoffatome gebunden ist, also an Fragmente mit zwei Kohlenstoffatomen. Das heißt, formal müsste man unsere lange Kohlenwasserstoffkette einfach hinter jedem zweiten Kohlenstoffatom spalten und hätte dann im Prinzip Acetyl-Coenzym A. Wir hatten schon bei anderen Reaktionen darüber gesprochen, dass es chemisch sehr schwierig ist, Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen einfach so zu spalten. Das geht normalerweise unter Einsatz von Coenzymen. Da hatten Sie einige Beispiele gesehen, zum Beispiel das Thiamin-Pyrophosphat oder die Schiffschen Basen. Das gleiche Problem besteht auch hier in der Fettsäure-Beta-Oxidation. Das heißt, man kann jetzt chemisch nicht einfach diese CC-Bindung knacken und dann Acetylcoenzym A erhalten, sondern das muss über einen mehrstufigen Prozess erfolgen, weil diese CC-Bindungen in dieser Kohlenwasserstoffkette erstmal relativ unreaktiv sind. Und deswegen haben wir also mehrere Schritte. Der erste Schritt ist eine Oxidationsreaktion, der dieses Alpha- und Beta-Kohlenstoffatom involviert. Alpha und Beta bezieht sich auf die Position dieser Kohlenstoffatome relativ zur Carboxylatgruppe der Fettsäure. Das wäre also dieses Kohlenstoffatom. Alpha ist einfach die erste, Beta die zweite, Gamma wäre die dritte, Delta, Epsilon und so weiter. Das ist eine relativ häufige chemische Nomenklatur und Beta-Oxidation im Wesentlichen, weil der Angriff hier an der Beta-Position erfolgt am Ende. Okay, im ersten Schritt haben wir also eine Dehydrogenierungsreaktion durch die Acyl-CoA-Dehydrogenase. Die benutzt FAD als Kofaktor und es werden zwei Elektronen und zwei Protonen auf FAD übertragen, sodass man hier im ersten Schritt FADH2 enthält, das dann in die Elektronentransportkette eingeschleust wird. Das Resultat der Abspaltung dieser zwei Elektronen und der zwei Protonen an der Alpha- und Beta-Position ist zunächst das Einführen einer Doppelbindung zwischen dem Alpha- und Beta-Kohlenstoffatom. Das heißt, wir haben hier CH2, Einfachbindung CH2 und am Ende dieser Reaktion CH-Doppelbindung CH an der Alpha- und Beta-Position. Auffallend ist an dieser Doppelbindung, dass diese Doppelbindung jetzt in der Trans-Konformation ist. Das heißt, die beiden Protonen zeigen in entgegengesetzte Richtung. Die beiden Kohlenstoffketten, das kann man jetzt nicht so gut sehen, zeigen, wenn man das räumlich richtig malt, eigentlich nach da und nach da. Das heißt, das Produkt dieses ersten Reaktionsschrittes ist ein Trans-Delta-2-Enoyl-Coenzym-A. Also Trans-Delta-2 ist es die zweite Bindung, die reaktiv ist. Und En steht für die Doppelbindung und Enoyl beschreibt den Thioester hier, den wir haben. Diese Doppelbindung ist jetzt wesentlich reaktiver als die CC-Einfachbindung, weil wir quasi Pi-Elektronen zur Verfügung haben in dieser Doppelbindung. Und eine sehr einfache Reaktion, die man machen kann mit Doppelbindungen, sind Additionsreaktionen, die Sie vielleicht aus der Organik kennen. Und ein Molekül, das man da addieren kann, ist Wasser in Form eines Protons und einer OH-Gruppe. Wenn man hier ein Proton addiert an diese Doppelbindung, klappt die Doppelbindung wieder auf und es entsteht hier ein Kohlenstoff mit einer positiven Ladung und da greift dann die OH-Gruppe an oder andersrum kann man das auch betrachten. Aber es ist relativ einfach, an eine Doppelbindung quasi ein Molekül Wasser anzulagern. Das Enzym, das das tut, ist die sogenannte Enoyl-CoA. Also Enoyl-CoA ist das Substrat, Hydratase für Wasseranlagerung. Und am Ende dieser Reaktion entsteht dieses Molekül, das jetzt anstelle der CH2-Gruppe in der Beta-Position eine OH-Gruppe trägt an dem Beta-Kohlenstoffatom. Und das ist das L-Beta-Hydroxyacyl-Coenzym-A. Das L bezieht sich auf die Stereochemie an diesem Kohlenstoffatom, Beta auf die Position in der Kette, Hydroxy auf die Hydroxygruppe und Acyl auf den gesamten Fettsäurerest Coenzym A. Und das ist jetzt eine deutlich reaktivere Verbindung. Die kann jetzt einem zweiten Oxidationsschritt unterworfen werden. Dieser zweite Oxidationsschritt benutzt jetzt NADH als Kofaktor und es entsteht NADH plus H+. Das ist die zweite Quelle für energiereiche Elektronen aus dieser Beta-Oxidation. Die gehen auch direkt in die Atmungskette und im Ergebnis dieser Oxidationsreaktion, dieser zweiten Oxidationsreaktion, wird im Wesentlichen diese Beta-Hydroxygruppe zu einer Beta-Keto-Gruppe oxidiert. Das heißt, aus der OH-Gruppe wird diese Keto-Gruppe und entsteht das Beta-Ketoacyl-Coenzym A. Und das Enzym, das diese Reaktion ausführt, heißt Beta-Hydroxyacyl nach dem Substrat CoA-Dehydrogenase, weil es quasi zwei Protonen und zwei Elektronen abspaltet und auf NAD transferiert. Das heißt, wir haben zwei Oxidationsschritte in der Fettsäure-Beta-Oxidation. Im ersten entsteht FADH2, das in die Atmungskette geht. Im zweiten Oxidationsschritt entsteht NADH plus H+, mit ebenfalls zwei Elektronen, die in die Atmungskette eingeschleust werden können, direkt. Und im Ergebnis haben wir jetzt hier aus einer CH2-Gruppe, die sehr unreaktiv ist, eine Ketogruppe gemacht. Und diese Ketogruppe hat jetzt, wie gesagt, eine positive Partialladung am Kohlenstoffatom, wie Sie es auch schon öfter gesehen haben, einen elektronegativen Sauerstoff, der dafür sorgt, dass das so ist. Und dann haben wir hier freies Coenzym A mit einer SH-Gruppe mit einem freien Elektronenpaar. Und dieses freie Elektronenpaar der SH-Gruppe kann jetzt direkt diese Ketogruppe angreifen. Und zwar quasi von hier. Und das führt zum Bruch dieser Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung im letzten Schritt und zur Abspaltung von Acetyl-Coenzym A. Das heißt, wir erhalten hier wieder unseren schon bekannten Thioester zwischen Coenzym A und der jetzt um zwei Kohlenstoffatome verkürzten Fettsäure, dem um zwei Kohlenstoffatome verkürzten Fettsäurerest, also ein weiteres Acyl-Coenzym A, das einfach zwei Kohlenstoffatome kürzer ist. Und auf der anderen Seite als erstes Produkt dieser Reaktion ein weiteres Molekül Acetyl-Coenzym A. Das heißt, wir starten mit einer Fettsäure, zum Beispiel einer C16-Fettsäure. Und nach dem ersten Durchlaufen dieses Beta-Oxidationsprozesses haben wir ein Molekül FADH2 erhalten, ein Molekül NADH plus H+. Und aus C16 ist jetzt ein C14-Acyl-Coenzym A geworden. Und wir haben das erste Molekül Acetyl-Coenzym A freigesetzt. Dieses Acetyl-Coenzym A wird jetzt direkt eingeschleust in den Citratzyklus und dort weiter umgesetzt im Wesentlichen zu Kohlendioxid. Okay, um die Fettsäure jetzt komplett. Ganz kurz noch. Sie haben ähnliche Reaktionen schon gesehen. Eben in dem erwähnten Citratzyklus, also eine ähnliche Reaktionsfolge, ist die Umsetzung von Succinat zu Oxalacetat. Da passiert im Wesentlichen das Gleiche. Man fängt mit Succinat an. Das hat ebenfalls hier eine unreaktive CH2-Einfachbindung und wird zunächst umgesetzt unter Entstehung von FADH2 zum Fumarat. Hier haben wir die Doppelbindung, die dem ersten Oxidationsschritt der Fettsäure-Beta-Oxidation entsprechen würde. Dann haben wir eine Wasseranlagerung, die dem zweiten Schritt entsprechen würde. Wir enthalten als Produkt das Malat, das von der chemischen Struktur her diesem Produkt entsprechen würde, mit einer OH-Gruppe und einem Proton, also einer Hydroxylgruppe an dieser Position. Und das Malat kann weiter umgesetzt werden zu Oxalacetat unter Entstehung von NADH. Das heißt, rein chemisch ist diese Reaktionsfolge aus dem Citratzyklus, die Sie schon kennen, sehr ähnlich zu den ersten beiden Oxidationsschritten der Beta-Oxidation. Und hier kann dann Acetyl-CoA abgespalten werden. Ne? Okay, um jetzt eine Fettsäurekette komplett umzusetzen, muss dieser Prozess einfach mehrmals durchlaufen werden. Das heißt, wie schon gesagt, man fängt mit einer, sagen wir, C16 oder C14-Kette an, durchläuft den ersten Zyklus, dabei wird ein Molekül Acetyl-CoA abgespalten, dann durchläuft man den, dann erhält man einen C12-Acylrest am Coenzym A, durchläuft den Prozess nochmal, es gibt ein weiteres Acetyl-Coenzym A und das geht immer weiter, bis am Ende ein C4-Acylrest umgesetzt wird in ein weiteres Acetyl-Coenzym A und es bleibt dann noch ein Molekül Acetyl-Coenzym A übrig. Das heißt, wir haben einen sich immer wiederholenden Prozess, der entlang der Fettsäurekette einfach immer weitergeht, bis sie komplett abgebaut ist in Acetyl-Coenzym A-Einheiten. Ja? Ja, sehr gute Frage. Also die Frage war, was passiert, wenn man eine ungerade Anzahl von Kohlenstoff an Atomen hat in der Fettsäurekette. Solche Fettsäuren gibt es, insbesondere in Pflanzen. Und da kommen wir eigentlich in 5 oder 10 Minuten dazu. Das ist ein relativ komplizierter Prozess, aber auch die werden verwertet. Das Erste, was entsteht, ist, ist am Ende neben einem Molekül Acetyl-Coenzym A statt dieses zweiten Moleküls Acetyl-Coenzym A ein Molekül Propionyl, also C3-Acetyl-Coenzym A, und das wird weiter umgesetzt, aber kommt gleich im Detail. Okay, hier nochmal ein Überblick über das, was ich bisher erzählt habe, über die Fettsäure-Beta-Oxidation. Also wir starten mit neutralen Speicherfetten, Triacylglycerin. Die werden zunächst zerlegt in die freien Fettsäuren und Glycerin. Die freien Fettsäuren werden zunächst aktiviert durch Umsetzung mit ATP und Coenzym A zum Acetyl-Coenzym A an dieser Stelle über den Zwischenschritt Acyl-Adenylat. Das ist dieser Zwischenschritt. Und ganz wichtig ist, diese Reaktion wird angetrieben durch die Freisetzung von Pyrophosphat, das dann zu anorganischen Phosphationen gespalten werden kann. Dann wird das Acylacetat umgesetzt zum ersten Produkt Acetyl-Coenzym A. Dieses Acetyl-Coenzym A, das im Zytosol bzw. im Intermembranraum entsteht, kann nicht direkt in die mitochondriale Matrix transportiert werden, sondern wird auf ein Carrier-Molekül übertragen durch ein Enzym Acyltransferase. Dieses Carrier-Molekül sollten Sie kennen, das ist das Carnitin. Das ist hier gezeigt, das ist ein Lysin-Derivat mit einem positiv geladenen Stickstoffrest und einer reaktiven OH-Gruppe. Das Carnitin kann dann durch einen Transport Molekül direkt in die mitochondriale Matrix transportiert werden und Carnitin selber wird recycelt und wieder nach außen geschleust und wir haben dann einen Pool von Acyl-Coenzym A, also Coenzym A gebunden an Fettsäurereste, und das ist das eigentliche Substrat für die Beta-Oxidation. Die Beta-Oxidation selber ist ein relativ aufwendiger und schrittweiser Prozess. Was man eigentlich machen möchte, ist, aus der Fettsäurekette jeweils Acetyl-Coenzym A abzuspalten. Das ist direkt nicht möglich, weil diese CC-Einfachbindungen chemisch sehr stabil sind. Deswegen ein stufenweiser Prozess. Zunächst Einführung einer Doppelbindung zwischen dem Alpha- und Beta-Kohlenstoffatom unter Freisetzung von FADH2. Dann Hydratisierung dieser Doppelbindung zum Hydroxyl, zum Beta-Hydroxyl. Acyl-Coenzym A, eine zweite Oxidation unter Gewinnung von NADH. Es entsteht eine Verbindung mit einer Ketogruppe an der Beta-Position und diese Ketogruppe ist jetzt reaktiv, kann mit Coenzym A direkt reagieren unter Spaltung dieser CC-Bindung und es entsteht ein um 2 Kohlenstoffatome verkürzter Fettsäurerest gebunden an Coenzym A plus ein Molekül Acetyl-Coenzym A und dann wird dieser Prozess so lange durchlaufen, bis wir die gesamte Fettsäurekette im Wesentlichen in Acetyl-Coenzym A-Einheiten abgebaut haben. Das nochmal als Überblick über diesen Gesamtprozess. Ganz kurz noch, zur Bilanz dieser Reaktion. Die ist relativ beeindruckend. Das ist hier mal gezeigt, die ATP-Ausbeute ausgeführt für ein Molekül Palmitoyl-Coenzym A. Das hat 18 Kohlenstoffatome, 16 Kohlenstoffatome. Beim Durchlaufen dieses Prozesses gewinnen wir in der ersten Oxidationsreaktion 7 FADH2-Moleküle. In der zweiten Oxidation gewinnen wir 7 NADH-Moleküle. Das wird umgesetzt über die Atmungskette, wie Sie schon wissen, NADH plus H+, was ich nicht immer dazu sage. NADH plus H+ kann umgesetzt werden zu 2,5 Molekülen ATP, weil es über den Komplex 1 in die Atmungskette eintritt. Von FADH2 werden die Elektronen direkt auf Ubiquinon übertragen und werden dann im Komplex 3 in die Atmungskette eingeschleust. Das ergibt ungefähr 10,5 Moleküle ATP für diese 7 FADH2-Moleküle. Und dann haben wir die ganzen Acetyl-Coenzym-A-Reste, die während dieser Reaktion erzeugt wurden. Die gehen in die Reaktion des Citratzykluses, den Sie alle schon kennen. Dort entstehen weitere NADH-Moleküle. Auf der Stufe der Succinat-Dehydrogenase entstehen weitere FADH2-Moleküle. Und am Ende kommt man auf eine Gesamtausbeute für den Abbau einer C16-Fettsäure von ungefähr 108 ATP-Molekülen, wenn man das Ganze komplett abbaut zu Kohlendioxid und Wasser. Das heißt, das ist ein relativ wichtiger und ein Prozess mit einer relativ hohen Energieausbeute. Und deswegen Fette und Fettsäuren als ganz wichtiger Energiespeicher der Zelle. Okay, nochmal, um den Punkt zu machen, wie werden die Elektronen in die Atmungskette eingeschleust, insbesondere von der ersten Oxidationsreaktion. Da gibt es die Acyl-CoA-Dehydrogenase, wie ich die eben erwähnt habe, die von der Fettsäure zwei Protonen und zwei Elektronen auf FAD überträgt. Es entsteht hier FADH2. Dieses Enzym, die Acyl-CoA-Dehydrogenase in der mitochondrialen Matrix, ist gekoppelt an ein zweites Protein, dessen Funktion jetzt die Elektronenübertragung ist. Das ist das Electron Transfer Flavoprotein oder ETF. Flavoprotein, weil es wiederum FAD als Kofaktor enthält. Das heißt, dieses Enzym reagiert mit dem FADH2 der Acyl-CoA-Dehydrogenase, wird selber reduziert und gibt dann über ein weiteres Enzym, das membrangebunden ist, die ETF-Ubiquinon-Oxidoreduktase, die energiereichen Elektronen direkt auf Ubiquinon weiter. Und dieses Ubiquinon geht dann in den Komplex 3, wie Sie das schon gesehen haben, zum Beispiel für die Succinat-Dehydrogenase und die Glycerin-3-Phosphat-Dehydrogenase auf der zytosolischen Seite. Also dieses Enzym, Electron-Transfer-Flavoprotein-Ubiquinon-Oxidoreduktase, oxidiert dieses Flavoprotein zurück in seine aktive Form, dass es weitere Elektronen aufnehmen kann und überträgt die Elektronen über FAD und Eisenschwefelcluster auf Ubiquinon. Und das Ubiquinon geht in den Komplex 3 der Atmungskette. Damit würde ich gerne 10 Minuten Pause machen. Wir hatten also in der letzten Stunde gesehen, dass die Beta-Oxidation der Fettsäuren im Wesentlichen ein schrittweiser Prozess ist, in der die linearen gesättigten Kohlenwasserstoffketten der Fettsäuren in C2-Schritten, also als C2-Einheiten, schrittweise zerlegt werden unter Entstehung von FADH2 und NADH. Und wir hatten schon das erste Problem identifiziert. Was passiert, wenn diese Fettsäuren aus der Nahrung eine ungradzahlige Anzahl von Kohlenstoffatomen haben, wie zum Beispiel viele pflanzliche Fettsäuren. Das zweite Problem, das auftreten kann, sind ungesättigte Fettsäuren. Und die beiden Problemfälle schauen wir uns jetzt mal an. Ungesättigte Fettsäuren klingt jetzt erstmal komisch, dass es ein Problem sein soll, weil in der Fettsäure-Beta-Oxidation selber eine Teilreaktion drin ist, die zu einer ungesättigten Fettsäure führt, nämlich die Einführung der Doppelbindung nach der ersten Oxidation. Das Problem dabei ist, diese erste Oxidationsreaktion führt eine Trans-Doppelbindung ein, während die natürlich ungesättigten Fettsäuren, zum Beispiel aus Pflanzenfetten, normalerweise Cis-Doppelbindungen haben. Das heißt, die Struktur an dieser Doppelbindung ist unterschiedlich. Und das heißt, diese Cis-ungesättigten Fettsäuren können nicht einfach umgesetzt werden, quasi unter Auslassung des ersten Schrittes, der ersten Oxidation, sondern müssen speziell behandelt werden. Was mit diesen ungesättigten Fettsäuren passiert, ist, zunächst werden ganz normal die C2-Acetyl-Coenzym-A-Einheiten abgespalten, hier, hier und hier. Und irgendwann erhält man dann einen Rest, der sieht so aus. Wir haben hier unser Coenzym A, die Carboxylatgruppe und eine Cis-Doppelbindung zwischen dem Kohlenstoff Beta und dem Kohlenstoff Gamma in dieser Kette, also dem zweiten und dem dritten. Und diese Doppelbindung ist in der Cis-Form statt in der Trans-Form, die man hier weiter umsetzen kann. Und wie das eigentlich normalerweise so ist in biochemischen Prozessen, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, gibt es irgendein Enzym, das genau dieses Problem normalerweise löst. Und das ist auch hier der Fall. Es gibt ein spezialisiertes Enzym, das diese Cis-Acyl-Coenzym-A-Konjugate erkennt und einfach dazu führt, dass sich diese Doppelbindung umlagert, quasi um eine Position entlang der Kohlenstoffkette verschiebt und aus der Cis-Konformation in die Trans-Konformation wechselt. Das ist die Enoyl-CoA-Isomerase. Und dieses Enzym katalysiert einfach eine Isomerisierung, also eine Umlagerung des Kohlenstoffskelettes und eine Verschiebung dieser Doppelbindung an diese Position und eine Umwandlung der Cis in eine Trans-Doppelbindung an dieser Stelle. Und dann haben wir einfach unser Substrat für die zweite Oxidation, also zunächst für die Wasseranlagerung und dann für die zweite Oxidation, das sowieso entlang des Fettsäure-Beta-Oxidationsweges vorkommen würde. Und das wird dann einfach weiter umgesetzt. Man verliert quasi ein Molekül FADH2 pro Doppelbindung. Also eine einfach ungesättigte Fettsäure kann in diesem Prozess quasi ein FADH2-Molekül nicht erzeugen, weil diese Doppelbindung schon da ist. Diese Isomerisierungsreaktion verbraucht keine Energie und ist im Prinzip auch reversibel. Das Gleichgewicht kann also eigentlich in beide Richtungen gehen, aber aus der Nahrung werden eben diese Cis-Doppelbindungsmoleküle nachgeliefert. Das heißt, als Substrate stehen immer diese zur Verfügung und diese Produkte werden sofort entfernt, weil sie weiter umgesetzt werden durch die Hydratisierung und die zweite Oxidation in der Fettsäureverbrennung. Das heißt, dieses Produkt wird ständig aus dem Gleichgewicht entfernt, das wird nachgeliefert, deswegen läuft die Reaktion normalerweise in diese Richtung, aber im Prinzip ist es eine reversible Reaktion und es wird quasi keine Energie verbraucht, da wir eigentlich nur die Doppelbindung entlang des Moleküls verschieben. Okay, das heißt, ungesättigte Fettsäuren sind nicht wirklich problematisch. Ein bisschen problematischer wird es bei den schon erwähnten ungradzahligen Fettsäuren. Wenn man da einfach den gesamten Abbauweg bis zum Ende durchläuft, spaltet man natürlich immer Acetyl-CoA-Einheiten ab, bis am Ende eine C5-Fettsäure zerlegt wird. Und es entsteht ein Molekül Acetyl-CoA mit zwei Kohlenstoffatomen und übrig bleibt diese Verbindung, das ist das Propionyl-Coenzym A, Propan-C3 und Propionyl-Coenzym A, also dieser C3-Rest gekoppelt an das Coenzym A. Okay, das ist jetzt ein relativ komplexer Prozess, um das bis zum Ende umzusetzen. Und was hier passiert, ist, dass zunächst unter Einsatz von Energie, also ATP wird verbraucht, ADP und Phosphat entsteht, diese Kohlenstoffkette um ein Kohlenstoffatom verlängert wird, damit wir wieder was haben, was gradzahlig ist. Und die Quelle für dieses vierte Kohlenstoffatom ist jetzt im Wesentlichen Kohlendioxid, das also im Blut gelöst ist und auch im Cytosol in gelöster Form vorliegt, in der Form von Hydrogencarbonat, also quasi Kohlensäure, HCO3-. Und dieses Kohlendioxid wird in einer biotinabhängigen Reaktion ein weiteres B-Vitamin, Biotin als Kofaktor, an das Propionyl-Coenzym A angelagert. Allerdings jetzt nicht unter Bildung einer linearen Kette, sondern unter Bildung eines verzweigten Moleküls. Das ist das Methylmalonyl-CoA, wo quasi an dieser Stelle ein weiteres Kohlenstoffatom in Form einer Carboxylatgruppe als Abkömmling von Kohlendioxid angelagert wird. Dieses Methylmalonyl-CoA wird jetzt weiter umgesetzt. Und zwar wandert jetzt diese Carboxylatgruppe durch das Molekül. Wir verändern im Wesentlichen die Stereochemie an diesem Kohlenstoffatom und Enzyme, die Änderungen der Stereochemie ausführen, kennen Sie schon. Die heißen Epimerasen aus dem Pentose-Phosphat-Zyklus. Das heißt, wir haben hier zwei Liganden an diesem Kohlenstoffatom, einmal diese Gruppe und einmal diese Gruppe. Und die tauschen jetzt ihre Plätze. Und in der Stereochemie haben wir hier also ein D-Methylmalonyl-Coenzym A mit dieser Stereochemie an diesem Kohlenstoffatom. Und als Ergebnis erhalten wir das L-Methylmalonyl-Coenzym A, wo diese beiden Gruppen quasi ihre Plätze getauscht haben. Und das ändert die Stereochemie an diesem chiralen Kohlenstoff von D auf L. Und wir erhalten diese Verbindung, wo jetzt quasi das Coenzym A an die Verzweigungsstelle bildet. So, und diese Verbindung ist jetzt ein Substrat für ein weiteres Enzym, das ein sehr interessantes Coenzym hat. Das ist das Vitamin B12, das Sie alle kennen. Und unter Einsatz dieses Coenzyms B12 wird jetzt diese Kohlenstoffkette weiter umgelagert in eine lineare Verbindung. Und zwar wandert diese Verzweigung jetzt nach hier. Wir erhalten eine lineare Kohlenstoffkette und ein Produkt, das Sie auch schon kennen, das ist das Succinyl-Coenzym A. Und das kann jetzt direkt verwertet werden in Citratzyklus zum Beispiel. Das heißt, wir haben einen relativ komplexen Prozess, um mit diesen ungradzahligen Fettsäuren umzugehen. Wir haben also Propionyl-CoA als das letzte Produkt aus der Beta-Oxidation ungradzahliger Fettsäuren aus dem normalen Zyklus, was am Ende übrig bleibt. Und dann, um wieder quasi in das Register dieses Prozesses zu kommen, um wieder ein gradzahliges Produkt zu haben, wird im ersten Schritt ein weiteres Kohlenstoffatom eingeführt in Form von Kohlendioxid oder einem Hydrogencarbonat-Ion, wie immer Sie das wollen. Das ist ein energieverbrauchender Prozess, der als Coenzym Biotin benötigt. Es entstehen verschiedene Zwischenprodukte, die am Ende in einer Coenzym B12-abhängigen Reaktion zum Succinyl-CoA umgelagert werden, also einer linearen Kohlenstoffkette mit vier Kohlenstoffatomen, die direkt im Citratzyklus verwendet werden kann. Das ist also der Weg für die ungradzahligen Fettsäuren. Ich möchte noch ganz kurz auf diese beiden Coenzyme eingehen. Zunächst das Biotin, damit Sie die mal gesehen haben. Biotin ist also ein Zweiring Heterozyklus aus zwei Fünfringen, einmal der und einmal der. Der untere Fünfring enthält ein Schwefelatom, der obere Fünfring enthält zwei NH-Gruppen und eine Ketogruppe. Und das ist der reaktivere Teil dieses Coenzyms hier oben, also da, wo die Reaktionen stattfinden, insbesondere an den Aminogruppen. Und das ist jetzt kein aromatisches System, also es gibt keine Doppelbindung, sondern alle Kohlenstoffatome sind gesättigt in dem Fall. Und das Ganze ist über eine lange hydrophobe Seitenkette an das Protein entweder kovalent oder nicht kovalent gekoppelt. Und Sie werden Biotin relativ häufig wahrscheinlich verwenden, wenn Sie molekularbiologisch arbeiten. Man kann sogenannte Biotin-Tags benutzen, um Proteine aufzureinigen. Das hat aber nichts mit der Coenzymfunktion in diesem Fall zu tun. Ne? Wie schon gesagt, hier oben ist Biotin relativ reaktiv. Es kann Gruppen übertragen und eine Gruppe, die sich dort anlagern kann, ist ein Carboxylatrest oder ein Kohlendioxidmolekül, und das führt zu diesem Carboxybiotinylenzym. Und hier sehen Sie auch, wie das Coenzym an ein Enzym gekoppelt sein kann. Und das kennen Sie auch schon. Das ist also ein eine Lysin-Seitenkette, die hier ein Säureamid bildet mit dieser Seitenkette. Und man hätte also ein kovalent gebundenes Biotin in diesem Enzym. Die Aktivierung von Hydrogencarbonat ist relativ aufwendig. Wie Sie alle wissen, Kohlendioxid ist ein relativ inertes Molekül. Das reagiert nicht besonders gut als Carbonation, also als Hydrogencarbonation. Das ist hier gezeigt, reagiert schon ein bisschen besser, aber man muss es immer noch aktivieren. Dabei wird ATP verbraucht. Was hier passiert ist, dass dieses Hydrogencarbonat das Sauerstoffatom mit dem Gammaphosphat von ATP reagiert. Es entsteht ADP zunächst, es wird energiefrei und es entsteht ein reaktives Zwischenprodukt, das ist das Carboxyphosphat. Und dieses Carboxyphosphat kann jetzt mit dem Biotin reagieren und es wird quasi dieses Kohlendioxidmolekül an das Biotin gekoppelt, und in dieser Form kann es dann weitergegeben werden an das Propionyl-Coenzym A. Okay, die zweite Reaktion, die in diesem Zyklus auftritt, sind die Umlagerungsreaktionen von Methylmandolinyl-Coenzym A zum Succinyl-Coenzym A, und hier haben wir das Cobalamin oder Vitamin B12 als Coenzym in einem Enzym, das heißt Methylmalonyl-Coenzym A-Mutase, weil es quasi das Methylmalonyl mutiert zum Succinyl-Coenzym A, also eine Umlagerung des Kohlenstoffskelettes dieser Verbindung herbeiführt. Und hier taucht mal wieder ein Thema auf, über das wir schon mehrmals jetzt geredet haben. Wir haben hier ein Kohlenstoffskelett mit CC-Einfachbindungen, und um diese Umlagerung zu erreichen von diesem verzweigten Kohlenstoff, von dieser verzweigten Kohlenstoffkette auf die lineare Kohlenstoffkette, muss man quasi eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung brechen und eine Kohlenstoff-Kohlenstoffkette-Bindung neu bilden. Und das ist, wie auch eben gerade erwähnt, relativ schwierig, und die Natur hat sich da quasi den nächsten Trick ausgedacht, um damit umzugehen. Und dieser chemische Trick beruht eben auf den chemischen Eigenschaften dieses Coenzyms, das hier gezeigt ist. Das ist das Vitamin B12. Das ist ein Ringsystem, das Sie schon kennen. Das ist nämlich ein Porphyrinring, wie er auch in der Hemgruppe vorkommt, in den Zytochromen, in Hämoglobin. Mit einem Unterschied, also es ist ein modifiziertes Hem. Zwischen diesen beiden Ringen gibt es keine CH-Gruppe wie hier, sondern eine direkte CC-Bindung. Das heißt, das Gesamtsystem ist nicht mehr aromatisch. Das modifiziert so ein bisschen die chemischen Eigenschaften dieses Porphyrinrings und des gebundenen Metallions. Hier ist nämlich kein Eisen gebunden, wie wir das bisher gesehen haben, sondern als zentrales Ion ein Kobalt. Und Kobalt kann ebenfalls wie Eisen auch sehr einfach zwischen Kobalt-3-Zuständen und Kobalt-2-Zuständen hin und her wechseln. Das heißt, es kann ein Elektron aufnehmen oder abgeben und in dem Fall vor allen Dingen ein stabiles Radikal bilden. Es hat wieder 6 Liganden, also als 4 Liganden liegen in einer Ebene. Das sind die Stickstoffatome dieser 4 Pyrrolringe des Hems. Das ist ganz genauso wie im Zytochrom. Im Zytochrom hatten wir gesehen, dass das Eisenatom noch 2 weitere Liganden hat. Das können 2 Histidin-Seitenketten des Proteins sein. In diesem Fall, Vitamin B12, sind diese axialen Liganden direkt Teil des Coenzyms. Das ist einmal hier dieser Rest, ein Dimethylbenzimidazol-Ribonukleotid, also hier das Ribonukleotid, hier das Benzimidazol mit einem freien Stickstoff, mit einem freien Elektronenpaar, das von unten komplexiert an das Kobalt. Also hier wäre im Zytochrom zum Beispiel das Histidin-Stickstoff. Das ist hier ersetzt durch diesen ebenfalls stickstoffhaltigen Rest. Und der zweite axiale Ligand, der von oben kommt, ist die CA2-Gruppe eines des Oxyadenosins. Das heißt, wir haben hier eine ungewöhnliche Kobalt-Kohlenstoffbindung. Und diese Kohlenstoff-Kobalt-Bindung, also eine Komplexbindung, ist die Basis für die Reaktivität dieses Coenzyms. Diese ungewöhnliche Kobalt-Kohlenstoffbindung, die Sie hier sehen, ist nämlich relativ reaktiv und kann geöffnet werden, relativ einfach, unter Bildung eines freien Radikals. Und zwar nimmt also das Kobalt ein neues Elektron auf aus dieser Bindung. Es wird vom Kobalt 3 zum Kobalt 2 reduziert an dieser Stelle und es entsteht ein adenosylgebundenes Kohlenstoffradikal. Dieses Kohlenstoffradikal ist jetzt sehr reaktiv und kann jetzt reagieren mit dem Methylmalonyl-Coenzym A durch Abstraktion eines Protons und quasi diese CH-Bindung hier brechen. Es entsteht zunächst die protonierte Form dieses Adenosylrestes und es bleibt zurück ein Radikal, das jetzt an das Substrat, das Methylmalonyl-Coenzym A, gebunden ist in dieser Form. Und das reagiert jetzt einfach weiter, indem es das Kohlenstoffskelett angreift. Und dieser Rest hier kann jetzt einfach wandern, weil dieses Radikal dieses Kohlenstoffatom angreift unter Spaltung dieser Bindung und wir erhalten ein neues Radikal, wo das Elektron um ein Kohlenstoffatom verschoben ist. Und das abstrahiert dann wiederum ein Proton von hier, von diesem Adenosinrest. Es bildet sich zurück das adenosylgebundene Kohlenstoffradikal und das reagiert weiter wieder zum Ausgangsprodukt zurück. Und im Ergebnis dieser relativ komplizierten Reaktion haben wir also ein umgelagertes Kohlenstoffatom. Aber das Wichtige an diesem Coenzym Vitamin B12 ist, wir haben ein Kobalt gebunden an einen Porphyrinring in Analogie zum Hem in den Zytochromen. Aber dieses Kobalt hat die Eigenschaft, Kohlenstoff-Kobalt-Bindungen ausbilden zu können, die relativ einfach in ein Radikal gespalten werden können und dieses reaktive Radikal ist die Grundlage dafür, dass diese CC-Bindungsspaltungen und Bindungsneuknüpfungen bei diesen Umlagerungsreaktionen erfolgen können. Also ein kobaltabhängiges Coenzym, das stabile Radikale bilden kann und dadurch CC-Bindungsspaltung und Bindungsneuknüpfungen erlaubt. Okay, soweit zur zum Problem der ungradzahligen Fettsäuren. Das heißt, durch eine Reihe von komplizierten Umlagerungsreaktionen wird die ungradzahlige Fettsäure zunächst in einen gradzahligen Rest überführt. Der wird umgelagert und es entsteht Succinyl-Coenzym A, das dann einfach in den Citratzyklus eingeschleust wird. So, wir hatten jetzt gesehen, am Ende unserer Beta-Oxidation steht jede Menge Acetyl-Coenzym A. Und dieses Coenzym A, Acetyl-Coenzym A soll jetzt im Citratzyklus umgesetzt werden zu im Wesentlichen Kohlendioxid und Wasser. Aber es gibt ein Problem, dieses Acetyl-Coenzym A kann eigentlich nur dann in den Citratzyklus eintreten, wenn Oxalacetat vorhanden ist, das man immer wieder braucht. Oxalacetat selber, das eigentlich im Citratzyklus erzeugt wird, fehlt unter gewissen Bedingungen im Körper in bestimmten Geweben, nämlich dann, wenn die Gewebe Oxalacetat benötigen für die Gluconeogenese, wird Oxalacetat ständig aus dem Citratzyklus entfernt und stattdessen in der Gluconeogenese verwendet, wenn Kohlenhydratmangel herrscht und kein Oxalacetat nachgeliefert wird aus der Glykolyse. Unter diesen Bedingungen kann Acetyl-CoA nicht mehr in den Citratzyklus eintreten, weil eben kein Oxalacetat da ist. Das heißt, man hat Bedingungen, in denen Fett- und Kohlenhydratabbau nicht mehr im Gleichgewicht sind, sondern die Kohlenhydrate stehen nicht zur Verfügung und müssen über Gluconeogenese erzeugt werden. Unter diesen Bedingungen will man natürlich das Acetyl-Coenzym A nicht einfach wegwerfen, sondern will es entweder speichern oder an andere Gewebe weiterreichen, in denen es dann immer noch als Brennstoff verwendet werden kann. Und deswegen gibt es Speicherformen von Acetyl-Coenzym A in den sogenannten Ketonkörpern, die auch im Blut transportiert werden können und zum Beispiel im Gehirn dann verwendet werden. Ne? Das heißt, ein alternativer Weg für Acetyl-Coenzym A unter bestimmten Bedingungen ist nicht der Abbau im Citratzyklus, sondern der alternative Weg über diese sogenannten Ketonkörper. Die Speicherformen von Acetyl-Coenzym A, die es gibt, sind diese drei Verbindungen. Das ist das Acetoacetat. Man sieht schon, es hat vier Kohlenstoffatome und es sieht eigentlich im Wesentlichen so aus wie zwei kondensierte Acetylreste. Es gibt das Aceton als Ketokörperbestandteil und es gibt das Beta-Hydroxybutyrat, ebenfalls vier Kohlenstoffatome. Und das ist eigentlich das reduzierte Analogon von Acetoacetat. Das heißt, diese Ketogruppe ist hier eine OH-Gruppe und man hat ein weiteres Proton. Das heißt, diese beiden Produkte kann man relativ einfach ineinander überführen. Und diese drei Produkte stellen also Speicherformen von Acetyl-Coenzym dar und Transportformen von Acetyl-Coenzym A in bestimmte Gewebe. Die Synthese dieser Speicherformen ist jetzt relativ einfach. Wir hatten schon gesehen, dass im Acetoacetyl im Acetoacetat quasi zwei Acetylreste kondensiert sind. Entschuldigung. Das beschreibt eigentlich diese Reaktion. Man startet von zwei Acetyl-Coenzym-A-Resten, die über eine Thiolase umgesetzt werden. Die kann man also, wie gesagt, nach der Rückreaktion benennen oder nach der Hinreaktion. Das ist die Acetyl-CoA-Acetyltransferase. Und wir erhalten als erstes Zwischenprodukt das Acetoacetyl-Coenzym A, also um zwei Kohlenstoffatome verlängertes Acyl-Coenzym A und ein freies Coenzym A hier als zweites Reaktionsprodukt. Dieses Acetoacetyl-Coenzym A wird dann umgesetzt unter quasi Reduktion zu dem zu dieser Verbindung mit dem relativ komplizierten Namen Hydroxymethylglutaryl-Coenzym A. Also einfach, was hier passiert ist. Wir führen hier eine OH-Gruppe ein und dann wird am Ende das Coenzym A abgespalten und wir erhalten einen Rest Acetoacetat und einmal Acetyl-Coenzym A. Das heißt, wir starten zwei Acetyl-Coenzym A, haben dann Acetoacetat als Speicherverbindung und ein Rest Acetyl-Coenzym A wird wieder recycelt. In der Mitochondrienmatrix wird dieses Acetoacetat weiter umgesetzt unter Verbrauch von NADH, vom Acetoacetat zum Hydroxybutyrat. Dabei entsteht NAD. Diese Reaktion ist abhängig von der Menge von NADH, das in der Mitochondrienmatrix zur Verfügung steht. Das heißt, wenn die NADH-Spiegel sehr niedrig sind, weil das meiste NADH abfließt in die Elektronentransportkette, verläuft diese Reaktion, also bleibt die Reaktion auf dieser Seite stehen. Wenn sehr viel NADH zur Verfügung steht, weil zum Beispiel die Fettsäure-Beta-Oxidation sehr aktiv läuft, weil der Citratzyklus sehr aktiv läuft, entstehen quasi diese Speicherformen von Energie in Form von Hydroxybutyrat. Das ist insbesondere ein wichtiger Prozess in der Leber, weil nämlich sowohl Acetoacetat als auch Hydroxybutyrat relativ einfach im Blut zu transportieren sind, und zwar zu allen peripheren Geweben. Und diese beiden Verbindungen, Acetoacetat und Hydroxybutyrat, stellen am Ende die Hauptenergiequelle dar für den Herzmuskel und die Nierenrinde. Und insbesondere bei Hungerzustand, also wenn Kohlenhydratmangel herrscht, ist es auch die Hauptenergiequelle im Gehirn und ist dort in der Lage, bis zu 75% des Energiebedarfs des Gehirns über diese Speicherverbindung zu liefern. Das heißt, ein ganz aktiver Prozess in der Leber, von dort Transport dieser Verbindung über das Blut zu den Geweben, die solche Energieformen brauchen, nämlich Herzmuskel, Niere und Gehirn, wenn Kohlenhydratmangel besteht. Okay, was wird dann mit dem Hydroxybutyrat gemacht, sobald es im Zielgewebe ankommt? Hier läuft die Reaktion wieder rückwärts. Wir fangen mit dem Hydroxybutyrat an. Zunächst wird das NADH zurückgewonnen, das wir verbraucht haben in der Leber, aber wie gesagt, wir sind jetzt in einem anderen Organ. Also es entsteht hier aus NAD, NADH. Das Hydroxybutyrat wird wieder zum Acetoacetat. Das kann direkt in die Elektronentransportkette gehen. Es kann ATP erzeugt werden und die Energie hier steht schon mal zur Verfügung. Das Acetoacetat selber wird umgesetzt mit Succinyl-Coenzym A, also einem Intermediat wieder des Citratzykluses. Es entsteht dabei Succinat und Acetoacetyl-CoA, also jetzt die aktivierte Form von Acetoacetat. Das kann umgesetzt werden unter Abspaltung von Coenzym A hier an dieser Stelle. Es entsteht und es entstehen einfach zwei Moleküle Acetyl-Coenzym A. Das heißt, das Coenzym A, die SH-Gruppe, greift wieder hier an und wir halten zwei Acetyl-Coenzym-A-Moleküle zurück, die jetzt wiederum zur Energielieferung benutzt werden können, zum Beispiel im Citratzyklus, jetzt im Gehirn oder im Herzmuskel, genau da, wo es gebraucht wird. Okay, jetzt haben wir uns die ganze Zeit mit dem Fettsäureabbau beschäftigt. Es gibt natürlich auch eine Fettsäure-Biosynthese und das wäre das der nächste Topic dieser Vorlesung. Die Fettsäure-Biosynthese selber findet jetzt im Zytoplasma statt. Das heißt, auch in diesem Fall ist der Abbauweg in den Mitochondrien komplett entkoppelt von der Biosynthese dieser Stoffe. Einmal, indem er in unterschiedlichen Zellorganellen verläuft, und auch zum Teil entkoppelt dadurch, dass es in unterschiedlichen Geweben passiert. Und, sie benutzen unterschiedliche Coenzyme in den Reaktionen. Hier in der Fettsäure-Beta-Oxidation haben wir gesehen, dass das wichtigste Coenzym das Coenzym A ist. das an seiner SH-Gruppe die Fettsäuregruppe trägt. Wir hatten gesehen, dass man in der ersten Oxidation FAD als Elektronenakzeptor einsetzt, in der zweiten NAD und dass wir als Produkt quasi Acetyl-Coenzym A haben mit einer C2-Kettenlänge des Acetylrestes. Und um diese Entkopplung quasi zu erreichen, sind alle diese Faktoren unterschiedlich. Statt Coenzym A gibt es einen anderen Träger für Acylgruppen in dieser Reaktion. Das ist in diesem Fall ein Protein, das ist das Acyl-Carrier-Protein. Das werden wir uns beim nächsten Mal dann noch im Detail anschauen. Wir haben einen anderen Elektronendonor, also FADH2 spielt hier keine Rolle, sondern stattdessen haben wir hier das NADPH plus H plus als Elektronendonor. Darüber hatten wir schon geredet beim Pentose-Phosphatweg, dass die energieliefernden Reaktionen NAD als Kofaktor benutzen, dass aber Reduktionsäquivalente immer in Form von NADPH zur Verfügung gestellt werden. Und das ist jetzt der Fall, wo das zum ersten Mal verwendet wird. Also hier NADPH, das Analogon von NAD mit dieser Extraphosphatgruppe, wird hier als Elektronendonor für die Biosynthese verwendet, wie wir das schon angedeutet haben. Und zwar in beiden, also es gibt auch wieder mehrere Schritte und immer ist NADPH der Elektronendonor in diesen Reaktionen. Und das heißt, wir haben hier also eine Entkopplung von NAD und NADPH. Und wir haben auch einen anderen C2-Grundkörper in diesen Reaktionen und das ist das Malonyl-Coenzym A. Das heißt, um nochmal zusammenzufassen, das alte Prinzip, die Biosynthesewege und die Abbauwege sind räumlich entkoppelt, dadurch, dass sie in unterschiedlichen Kompartimenten der Zelle stattfinden und sie sind chemisch entkoppelt, dadurch, dass sie unterschiedliche Kofaktoren in der Reaktion verwenden, die unterschiedlich reguliert werden können. Okay. Das erste Problem bei Fettsäurebiosynthese ist der Transport der Grundbausteine. Was wir brauchen, ist Acetyl-Coenzym A. Im Wesentlichen, das fällt in der mitochondrialen Matrix an und muss zunächst in einem relativ komplexen Transportprozess in das Zytosol transportiert werden. Und das erfolgt wiederum durch Umsetzung mit verschiedenen Präkursormolekülen. Das erste Präkursormolekül, das hier entsteht, ist das Citrat. Man setzt hier Acetyl-Coenzym A um und erhält Citrat, für das es einen Transport, einen Transporter gibt, einen Tricarboxylat-Transporter. Dadurch kann das Citrat aus der mitochondrialen Matrix in das Zytosol gelangen. Dort wird es umgesetzt, zunächst mit ATP und Coenzym A unter Energieverbrauch. Das ist jetzt eine Biosynthese, das heißt, wir verbrauchen Energie bereits in diesem ersten Schritt. Es entsteht Oxalacetat und Acetyl-Coenzym A wird zurückgewonnen. Das Enzym, das diese Reaktion ausführt, heißt ATP-Citrat-Lyase, weil es nämlich das Citrat spaltet am Kohlenstoffskelett. Also alle diese Enzyme heißen Lyasen. Es entsteht Oxalacetat, das Sie schon kennen. Es entsteht im nächsten Schritt Malat durch die Malat-Dehydrogenase. Das heißt, Oxalacetat wird reduziert. Und hier für diese erste Reduktionsreaktion wird NADH eingesetzt, also ein weiterer Energieträger. Das Malat wird in einem zweiten Schritt umgesetzt von einem Enzym, das heißt einfach Malat-Enzym oder Malic-Enzym auf Englisch. Und hier passiert jetzt was Interessantes. Hier wird nämlich vom Malat-Enzym NADP als Kofaktor verwendet, um Malat wieder zu oxidieren. Dabei entsteht NADPH, das jetzt direkt verwendet werden kann für die Fettsäurebiosynthese, weil hier haben wir jetzt quasi den Träger der Reduktionsäquivalente. Während wir hier den Energieträger hatten, also ein Äquivalent eines Energieträgers wird hier umgewandelt in ein Äquivalent eines Trägers von Reduktionspotenzial, das in der chemischen Reaktion verwendet werden kann. Es wird CO2 abgespalten, es entsteht Pyruvat als zweites Produkt. Für Pyruvat gibt es wiederum ein Carrier-System, das das Ganze wieder in die Mitochondrienmatrix einschleust. Dort wird es unter Energieverbrauch wieder umgewandelt zum Oxalacetat und der Zyklus ist geschlossen. Aber in der Netto-Betrachtung dieses Prozesses wird also Acetyl-CoA als Ausgangsstoff der Reaktion in das Cytosol transportiert und gleichzeitig entsteht, werden durch dieses Malat-Enzym und die Malat-Dehydrogenase energiereiche Elektronen, die am NADH gebunden werden, in Reduktionsäquivalente der Form NADPH+ überführt, die dann für die Fettsäurebiosynthese zur Verfügung stehen. Damit möchte ich für heute das beenden. Ganz kurz, bevor Sie sofort aufspringen, noch eine Ansage. Es kann sein, dass es am nächsten Donnerstag vielleicht 5 oder 10 Minuten später losgeht. Also wenn ich um 10 noch nicht da bin, nicht sofort wegrennen. Ich habe einen Termin vorher und weiß nicht genau, ob ich vielleicht erst 5 nach 10 oder so da bin. Dann bis Donnerstag. Bis